ARD.
Hallo zusammen. Wir haben diese Woche mal wieder geguckt, was uns so die Wissenschaft und die Studien und die Forschungsteams auf dem Schreibtisch und an die Kaffeemaschine gespült haben. Und wir haben euch natürlich das Beste und Lustigste und Unterhaltsamste und Komischste rausgesucht. Diese Woche Sina Kürz auf der anderen Seite und ich bin Julia Nestlin. Hallo.
Hallo Julia. Hallo alle Menschen da draußen. Wie ist das Wetter bei dir, Julia?
Ja, ich bin im Urlaub. Ich mache ein bisschen Workation. Bei mir ist tipptopp. Also es ist wirklich sehr warm. Bei mir ist ja immer das Problem, wenn ich in den Urlaub fliege und da steht 20 Grad und ich zu Hause bin und es hat 10 Grad, weiß ich nicht mehr, wie sich 20 Grad anfühlen. Und ja. Ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Und ich war heute auf jeden Fall zu warm angezogen.
Ja, das nervt, ne? Entweder du schwitzt oder du frierst. Viel Spaß.
Ja, so ist es. Aber warum fragst du mich, wie das Wetter ist?
Ich frage dich natürlich.
In Bonn etwas Besonderes?
Nein, jetzt gerade ist es schön blau, das ist ganz nett. Aber ich habe mich ein bisschen mit Wetter beschäftigt, denn ich habe erschreckenderweise, und vielleicht haben es einige auch schon erwartet, gelesen, dass Hagelschäden wahrscheinlich in den nächsten Jahren schlimmer werden.
Oh je.
Weil die Hagelkörner einfach größer werden.
Oh, unsere teuren Luxuskarren und Oldtimer kriegen also größere Beulen.
Ganz genau. Genau, hast du schon mal du hast doch gar kein Auto, oder? Hast du schon mal einen Hagelschaden?
Ich habe kein Auto mehr. Ich hatte ein Auto, was sicherlich einen Hagelschaden hatte, aber der ist nicht in meiner Zeit, sondern in den 30 Jahren davor entstanden.
Und wir sind auch beide so
kleine, gelbe, uralte Ford Ka schon gelebt hat.
Ja, wir sind beide auch so klein, ja, dass wir das gar nicht sehen können, ob da ein Hagelschaden ist.
Aber ich habe gerade überlegt, das wäre halt der Dreh, um dieses wissenschaftliche Thema in so ein Manager-Magazin zu bekommen. Schlechte Nachrichten, wenn Sie Ihr Auto, schlechte Nachrichten für Ihr.
Ey, das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich habe letztens so einen Klimapodcast gehört und dass die Klimakrise am Start ist, das ist auch der Grund für größere Hagelkörner übrigens, ne? Surprise, surprise. Das ist ja schon seit Jahrzehnten oder fast Jahrhunderten bekannt, dass Menschen das Klima so beeinflussen können. Und die Ersten, die sich, als die Wissenschaft so den Zeigefinger erhoben hat, damit wirklich beschäftigt haben und gesagt haben, wir müssen was tun oder irgendwie ein bisschen weiter forschen, das waren die Versicherungen, logischerweise.
Ja, wenn es ums Geld geht, dann sind sie alle dabei.
Ne? Und die haben dann gesagt, so, okay, was kommt da auf uns zu? Wie ist es so mit Extremwetterereignissen? Worauf müssen wir uns vorbereiten und wie können wir irgendwie vielleicht, oder können wir vielleicht irgendwas gegen den Klimawandel tun, damit eben nicht der Hagelschaden am Ford Ka schlimmer wird? Fand ich irgendwie ganz witzig.
Es gibt natürlich noch ganz viele andere sehr schrubbelige Automarken. So.
Genau, aber die Klimakrise macht größere Hagelkörner. Weißt du, wie Hagel entsteht? Ich hatte mich da irgendwie noch nie richtig mit beschäftigt.
Boah, gute Frage. Auch irgendwelche kleinen Teilchen und dann Luft, Wasser da drum. Aber warum wird dann Hagel draus und nicht Schnee?
Ja, oh. das weiß ich jetzt nicht genau.
Ich stelle die Frage anders. Sina, wie entsteht denn Hagel?
Die Frage wollte ich von dir hören. Vielen Dank, Julia. Also, wir haben eine schöne Gewitterwolke. Wir haben da kleine Wassertröpfchen drin, die in der Gewitterwolke an bestimmten Orten dann gefrieren. Und durch die starken Aufwinde, die in so Gewitterwolken manchmal sind, kommen diese kleinen gefrorenen Wassertröpfchen wieder in höhere Schichten der Wolke. Und so kann sich dann immer mehr Wasser an diese, ne, es ist so ein Kreislauf sozusagen, die gehen immer so hoch, runter, sodass dieses kleine Eiströpfchen dann immer mehr wächst. Und irgendwann hat man eben ein Hagelkorn, was die Aufwinde eben nicht mehr weiter hochbringen können, weil es einfach vielleicht zu schwer ist. Und dann fällt es runter. So, und dann haben wir ein schönes, am besten rundes Hagelkorn, was vielleicht nicht so groß ist, dass wir einen Hagelschaden am Ford Ka haben. Und ich habe gelesen, unter 0,5 Zentimeter ist es Graupel und darüber sprechen wir von einem Hagelkorn.
Unter 0,5 Zentimeter?
Ja, das ist nicht so viel. Also ich habe hier gerade auch das Geodreieck ausgepackt.
Ja, so ein kleiner Fingernagel.
Ein halber Zentimeter.
Fingernagel ist es schon Hagel.
Ja, nee, also mein Fingernagel ist über einen Zentimeter lang.
Ich habe die Breite meines kleinen Fingernagels gemeint.
Kleiner Fingernagel. Ja, das kommt hin. Genau. Das ist noch nicht so schlimm.
Aber sag mal, habe ich dich gerade richtig verstanden, dass praktisch so ein Hagelkorn schon so eine Waschmaschinenfahrt hinter sich hat, bis es runterfällt?
Ja, ist, glaube ich, ganz witzig in so einer Gewitterwolke. Ist so eine kleine Achterbahn für das Hagelkorn.
Das ist ja cool. Die haben ja richtig was erlebt.
Ja, das ist eigentlich ganz süß. So, und jetzt ist eben ein Artikel dieses Jahr im Journal Climate and Atmospheric Science erschienen. Auch ein toller Journal-Titel. Klingt für mich, als wäre es vergleichbar mit einer Sammlung von Horror-Kurzgeschichten. Weil was soll denn da für schöne Titel drin sein? In der Climate and Atmospheric Science wird wahrscheinlich nur irgendwelche Albtraum-Artikel stehen. Und eins davon ist eben, Hagel wird größer. Und dann habe ich mal geguckt, wie eigentlich so die Hagelschäden in den letzten Jahren, was die Versicherungen so zu tun hatten. Ne? Habe dann mal in den Statistiken Statistiken geguckt. Und wusstest du, 1984 war ein, also diese Statistik war von 1970 an. Und bei 1984 ist der Balkan einfach bis ins Universum hoch gewesen, weil da einfach so eine krasse Hagelkatastrophe damals war, wo die Hagelkörner teilweise so groß waren wie Tennisbälle und Gebäude und Autos und alles mögliche kaputt gemacht haben, Menschen verletzt haben und so. Also es war wirklich wie in so einem fucking Horrorfilm. Und Milliardenkosten für die Versicherung in diesem Jahr waren. Und 2013 war auch so ein Ereignis. Und da war ich eigentlich schon auf der Welt und da kann ich mich nicht dran erinnern.
In Deutschland?
Ja.
Abgefahren.
Da hast du vielleicht sogar noch ein Auto. Nee, da hast du wahrscheinlich noch nicht mal einen Führerschein.
Welches Jahr nochmal?
2013.
Naja, 2013 die Älteren, hatte ich schon Führerschein.
Die Älteren unter uns erinnern sich, die den Klimawandel schon länger beobachten. Naja, es war auf jeden Fall für die Versicherung damals eine absolute Katastrophe. Und ja, wer keine Garage hat, der sollte sich vielleicht in den nächsten Jahren eine anschaffen.
Ja, oder jetzt investieren in Garagenbauunternehmen.
Oder das.
So, Freunde.
Oder Carports.
Finanztipps mit Fakt ab.
Carports sind doch
für Ernährt mal wieder.
Ja, stimmt.
Mal wieder eine Unternehmensidee. Gepolsterte Autohüllen.
Ja, ich habe auch gelesen bei irgendeiner Auto-Website, dass es auch ein guter Tipp wäre, Wolldecken oder Luftblasenfolien auf sein Auto zu legen. Was ich sehr süß finde.
Wolldecken. Und mein Auto ist kalt. Sina, wenn du so im Internet unterwegs bist und Infos suchst, zu Hagelkörnern zum Beispiel,
ja.
Was für ein Typ bist du da so? Bist du da so eine Jägerin, eine Tüftlerin oder eine Tänzerin? Was resoniert denn da so mit dir?
Was, eine Jägerin?
Eine Informationsjägerin, eine Tüftlerin nach Informationen oder so eine jemand, der so durchs Internet tanzt und sich so seine Informationen zusammen choreografiert?
Durchs Internet tanzen? Nee, man sucht doch schon gezielt Sachen, oder? Also ich bin vielleicht eine Tänzerin ein auf den Social Media Accounts, wenn ich dann irgendwas einfach suche, um mich unterhalten zu lassen. Da schwebt man ja durch die Artikel. Aber wenn ich bei Wikipedia was suche, dann gezielt. Ich suche Hagel.
Du sagst schon so gute Sachen. Weil diese Jäger, Tüftler und Tänzer oder Jägerin, Tüftlerin, Tänzerin, das sind die Typen, die ein Forschungsteam um die Physikerin Danny S. Bassett von der University of Pennsylvania identifiziert hat, für unsere Charaktere, wenn wir durch die Weiten der Wikipedia surfen und da nach Informationen suchen.
Ach, es gibt neue Schubladen, in die wir uns stecken können.
Ja.
Ja.
Ja, und neuen Psychotest, Sina, wir lieben es.
Ja, wir lieben es.
Und der ist sogar wissenschaftlich fundiert. Ne, also Wikipedia ist jetzt nicht immer unbedingt so die beste wissenschaftliche Quelle, aber um mal so ein Thema anzufangen und dann runter zu scrollen zu den Quellen, finde ich schon, ist stabil. So, will ich gar nichts sagen, ja? So, wir können jetzt also einen wissenschaftlich fundierten Test machen, welcher Wikipedia-Typ wir sind. Und ihr könnt natürlich sehr gerne mitmachen da draußen. Ich liebe ja so Tests und wenn da auch noch wirklich wissenschaftlich gebackupt ist, ist es umso schöner. Mein Tag ist schon 100% besser geworden. Es ist ja schon so, ne, man kommt von einem Thema oft ins nächste. Man wollte nur noch schnell was über, keine Ahnung, Hagelkörner oder Osmose lesen und drei Klicks später ist man bei, keine Ahnung, Marie Antoinette angelandet oder so.
Ja, das kann, das geht ja ganz schnell.
Ich habe auch mal gehört, dass man immer in 6 Klicks zu Hitler kommen soll. Egal, wo man startet bei der Wikipedia. Da ist übrigens mal, kurzer Exkurs, mit einer der Redakteurinnen hier von Fakt ab, mit der Henriette, hatte ich mal die Podcast-Idee, dass man zwei Dinge am Anfang nennt. Und dann muss man mit möglichst wenig Klicks von Wort A zu Wort B kommen. Und wenn man währenddessen was Spannendes findet, muss man Stopp schreien und dann muss man das vorlesen.
Bei Wikipedia, ja, das ist aber eine meinst von diesen, du?
Ja,
weil das Spiel
genau,
haben wir früher auch in der Fachschaft gespielt. Also, dass man bei Hagel anfängt und sagt, wie viele Klicks brauchst du, um zur Wikipedia-Seite von irgendwas, was nicht mit Hagel, also weit weg von Hagel ist. Hitler.
Ja.
Beispielsweise zu kommen.
Ja, genau. Das sind 6 Klicks üblicherweise wohl. Aber das ist aber eine von den vielen Podcast-Ideen, die vor Fakt ab entstanden sind und in der Schublade gelandet sind. Aber zurück zum Test. Also, nehmen wir mal Typ 1. Du bist vielleicht jemand, der sich von einem zum anderen Artikel arbeitet und immer auf der Suche nach neuen Informationen ist, ne? Und sich dann durchaus auch mal verliert, auch mal mit einem ganz neuen Thema anfreundet. Und vielleicht startest du auch oft mit Artikeln zu kulturellen und gesellschaftlichen Themen.
Hagel?
Dann bist du vielleicht eine Tüftlerin oder ein Tüftler.
Ah.
Wenn du jetzt sagst, nee, also Kultur, da fange ich eigentlich nie an und irgendwie, ich arbeite mich da auch nicht so durch, neue Infos und keine Ahnung, wenn, dann freue ich mich über was ich schon kenne. Vielleicht ist Typ 2 was für dich. Du suchst ganz gezielt nach spezifischen Informationen, beginnst eher bei Themen aus dem MINT-Bereich, Zwinker, Zwinker, Sina. MINT ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dann bist du vielleicht eher eine Jägerin.
Ah, ja, oder, klingt nett, ne?
Oder Typ 3, deine Navigation ist völlig unvorhersehbar und ziellos, dann bist du eine Tänzerin.
Also das sind die Leute, die bei Wikipedia auf zufällige Artikel klicken und dann sowas so wie einen ehemaligen italienischen Fußballspieler Biografie bekommen oder sowas.
Sowas, das sind die Tänzer. Die sind von einer anderen Welt. Aber auch wenn ihr jetzt sagt, also ja, schon irgendwie kultureller Bereich, aber vielleicht auch irgendwie etwas mehr gezielt. Ein Mensch kann auch mehrere Stile haben, ja. Also wir können, eine einzelne Person kann je nach Kontext oder auch ob sie privat oder beruflich sucht, verschiedene Nutzungsverhalten an den Tag legen. Zum Beispiel kannst du auf der Arbeit eher eine Jägerin sein, ne? Das heißt eher so dich strategisch von einem zum anderen arbeiten, das ist die Tüftlerin, oder eben wie eine Jägerin, ne, MINT-Bereich und dann gezielt weitersuchen. Das kann schon sein. Es kann auch sein, dass du in der Freizeit eben so eine Tänzerin bist und sagst, komm, Internet, spuck mir einfach mal was aus, ich nehme alles mit. Ich finde ganz interessant, dass es wirklich diese Typologien gibt. Die haben wirklich eine sehr große Datenmenge ausgewertet von 500.000 Personen auf Wikipedia. Und je nach Land, Sprache und Suchbegriff treten diese Personen gehäuft auf und haben eben besondere Charakteristika. Also das, was ich jetzt vorgelesen habe, dass Tüftler vor allem im kulturellen Bereich starten oder Jäger vor allem im MINT-Bereich, das ist für deutschsprachige Länder spezifisch. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass sie rausgefunden haben, dass es eine starke Korrelation gibt zwischen der Art des Surfstils von Personen und dem Grad der Gleichberechtigung in einem Land.
Okay.
Die haben gemerkt, dass in Ländern mit weniger Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und den Bildungsniveaus mehr Tüftler da sind. Tüftler, wir rekapitulieren nochmal, das sind die sich von einem zum anderen Artikel arbeiten und immer auf der Suche nach neuen Informationen sind und oft im kulturellen starten. Und das ist ja schon irgendwie spannend, dass deine Umfeld oder wie vielleicht auch dein Land zu Bildung steht oder wie es dir beigebracht wird, dann wirklich auch beeinflusst, wie du dir selbst Informationen aneignest. Ist eigentlich total logisch, aber dass man das so klar ablesen kann, finde ich schon faszinierend.
Ja, weil es ja auch irgendwie was mit, also es kommt auch darauf an, aus welchen, das hast du auch genannt, ne, aus welchen Beweggründen man jetzt irgendwie auf solchen Seiten oder im Internet unterwegs ist, um irgendwas zu suchen, ne? Also suche ich jetzt Konzerttickets für irgendwas oder möchte ich wissen, warum wie das Bahnstreckennetz in Japan ist, keine Ahnung. Also es kommt ja schon ein bisschen auf die Beweggründe an, ne? Und wenn wir das jetzt im Arbeitskontext machen oder im Forschungskontext, sind wir ja auf der Jagd.
Ja, wir sind vielleicht dann klassische Jägerin, ja.
Also ich bin aber eine tüftelnde Jägerin, würde ich sagen, ne?
Eine tüftelnde Jägerin?
Ja.
Ich glaube, ich tendiere manchmal auch so zum Rumtänzeln. Lass einfach
in
alles
allen Lebensbereichen, Julia, tendierst du zum Rumtänzeln.
Jo, jetzt. Aber ich habe so dran gedacht, so wenn man im Team arbeitet, das haben auch die Forschenden dann so abgeleitet, manchmal denkt man sich dann so, wenn man eine Praktikantin hat zum Beispiel, Jesus Christ, ich wollte, dass du mir 3 Fakten zu Fledermäusen raussuchst und jetzt sehe ich dich irgendwas über den Karpatenbüffel lesen. Wie bist du denn jetzt dahin gekommen? Mir ist dann vielleicht klar, wie sie es geschafft hat. Fledermäuse, Dracula, Graf Vlad der Dritte, Draculea, kommt aus den Karpaten, bist du schon beim Karpatenbüffel, ne?
Ah.
Aber vielleicht hat die einfach einen anderen Style, sich Informationen anzueignen. Da ist einfach für Teamwork, vielleicht stellen wir in Zukunft Teams danach zusammen besser, wie Menschen sich Informationen ableiten. Also hier, falls ihr Personalerin seid, diesen Wikipedia-Test, macht den doch auch noch mit euren Leuten.
Das finde ich super. Dann steht in der Stellenbeschreibung irgendwann Tänzerin gesucht in irgendeinem... für ein ganz anderes Berufsfeld. Zertifizierter Jäger gesucht.
Oh Gott.
Für MINT-Themen.
Das werden wilde Vorstellungsgespräche.
Ja.
Spaß. Wo wir gerade bei Wissen akkumulieren sind und bei Tänzeln, wenn ihr ein bisschen Lust habt, durch die Podcast-Welt zu tänzeln, vielleicht sogar auch mit meiner Stimme im Ohr, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar Das Wissen vom SWR. Ich bin da übrigens auch manchmal am Start am Wochenende und mache da lange Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber der Podcast bringt täglich eine halbe Stunde gründlich recherchierte Hintergründe zu euch über wirklich die unterschiedlichsten Themen. Zum Beispiel, was sind Nahtoderlebnisse und wie berichten Menschen davon? Oder ist Musik eine Sprache, die überall auf der Welt gleich verstanden wird? Ist es überhaupt eine Sprache? Manchmal geht es aber auch einfach nur um sowas Banales wie Einhörner oder den Kult um dieses Fabelwesen. Oder in der Folge von dieser Woche gefällt uns natürlich besonders gut hier bei Fakt ab, das in Anführungsstrichen unbekannte Organ des Penis. Ja, manchmal ist es halt doch auch ein bisschen Fakt ab. Das Wissen findet ihr täglich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Okay, ich habe ein wundervolles Thema. Videospiele.
Ach ja, das ist wirklich dein Metier, ne?
Genauer gesagt, Videospielfiguren.
Hast
du Videospiele gespielt eigentlich, Julia? Ich weiß so viel über dich, aber das nicht.
So ein paar, die man so zu zweit spielen kann, die finde ich immer ganz süß. Weißt du, wo man sich so gegenseitig durchhelfen muss. Und ich habe im Studium mal eine Vorlesung zu Indie-Games gehabt.
Dann
musste ich am Ende eine Seminararbeit drüber schreiben und habe dann natürlich, also bei absolute Kompetenz, bei wahnsinniger Ahnungslosigkeit vorgetäuscht und dann ein paar Indie-Games gezockt, die ich einfach teilweise überhaupt nicht verstanden habe. Aber
fallen dir Video, was für Videospielfiguren fallen dir ein? Weil ich finde, also ich finde das Thema super.
Also natürlich so kleine, diese Wollknäule zum Beispiel, die mag ich voll gerne, von Unravel. Die fallen mir direkt ein. Oder dann natürlich auch, ja, ich meine, klar, ne, bei so, wie heißen die nochmal? Massive Online MMPORGs. Entschuldigung, ich klinge jetzt wahnsinnig uninformiert. Da sind ja schon, ich sag mal, sehr großbusige Frauen am Start und Männer mit einer sehr klassischen Schönheitsschrankstatur.
Schönheitsschrankstatur.
Da denke ich auch klassischerweise. Also das ist, da, ja, also mit Körperdarstellung, das kommt mir dann irgendwie auch sehr schnell in den Sinn.
Ja.
Videospielfiguren, ja.
Ja,
oder
genau.
Halt dann mehr so Mario Kart-mäßig, also so comichaft.
Ja, genau. Ich habe auch mal irgendwie so drüber nachgedacht, wenn es jetzt um Videospiele und Charaktere geht, was mir so einfällt. Und ich spiele irgendwie, seit ich ein Kind bin, irgendwelche Videospiele. Und das Erste, was mir so eingefallen ist, dass es immer nur männlich gesetzte Figuren gab zum Auswählen und irgendwann gab es ja dann auch ein paar, also zum selber Spielen, ne? Also die ich dann auswählen konnte, ne? Mir ist das früher überhaupt nicht aufgefallen als Kind, wieso auch, ne? Es gab eine Figur, die war halt meistens männlich und da habe ich mir dann auch nicht weiter Gedanken zu gemacht. Aber irgendwann gab es dann auch weibliche Figuren. Mhm. Zum Beispiel Metroid ist mir eingefallen mit Samus. Das ist so eine Figur, bei der du erst gar nicht siehst, welches Geschlecht sie hat, weil sie in so einem futuristischen Metallraumanzug irgendwie drin steckt und so coole Sachen abschießen kann. Und damals, das war, boah, ich weiß gar nicht, wie alt das Spiel ist, sehr, sehr alt. Damals wurde das am Ende des Spiels aufgeklärt, wer in diesem Anzug eigentlich drin steckt. Und das war dann auch, wurde auch positiv aufgefasst. Da war nämlich eine Frau drin, ist eine weibliche Hauptrolle sozusagen gewesen in diesem Spiel. Und ich habe aber heute gesehen, wie die damals aussah. Ich schicke dir das Bild später, wir packen es euch in die Shownotes, aber sie war sehr verpixelt, aber man konnte erkennen, dass sie eigentlich einen roten Bikini anhatte und große Brüste hatte, auch wenn es nur große Pixelbrüste waren, aber es war einfach so, ja, das Charakterdesign war einfach sehr, sehr klar. So, und die Studie, die ich mir angeschaut habe, die setzt genau den Blick darauf, weibliche Videospielfiguren und wie sie designt sind, vor allem mit dem Thema Sexualisierung. Und das ist bei, das hast du ja gerade auch gesagt, bei manchen Videospielfiguren, die weiblichen Videospielfiguren, ist es nun mal einfach sehr, sehr krass. Finde ich einfach ein tolles Thema. Weibliche Videospielfiguren und wie sexualisiert sie dargestellt sind und wie das bei Nutzerinnen und Nutzern ankommt. So, also, das ist eine Studie aus der Communication Research. Wir tauchen da jetzt mal ein. Und die Leute wollten sich einfach anschauen, wenn eine Figur so, eine weibliche Figur so stark sexualisiert dargestellt wird, ist sie dann beliebt, ist sie eher nicht so beliebt und wählen die Leute diese Figur, um mit ihr zu spielen oder nicht?
Und wählen eher männlich, also Leute, die von sich selbst sagen, dass die männlich Männer sind oder Frauen sind, diese Figur auch raus.
Genau, das wurde auch.
Spielen Frauen solche Frauen gerne?
Genau, das wurde auch mit geschaut. Ach, und das Ergebnis ist, es ist wirklich, es ist logisch, aber es ist auch wieder einfach crazy, wofür sich dann auch, ich komme da gleich drauf. So, erstmal, also, es gab, die Forscherinnen und Forscher haben vier weibliche Gaming-Charaktere designt, mithilfe von so einem Spiel, wo du deinen Charakter selber designen kannst, so. Und es gab zwei Merkmale, einmal wie stark die Figur ist und einmal eben diese optischen Merkmale, wie stark diese übersexualisierten weiblichen Attribute dargestellt sind an der Figur. Ja, also man hat dann zum Beispiel.
Was ist denn das, außer große Brüste, großer Hintern, schmale Taille?
Genau, also es ist dieser Unterschied zwischen Taille und Hüfte. Ne? Also
lange
diese,
Haare.
Lange Haare weiß ich gar nicht, aber die drei wichtigsten Sachen waren eben Taille, Brüste und wenig an. Super. Wenig Klamotten an, das ist auch noch wichtig. So. Und wenn es um Stärke geht, ne, ist die Figur groß oder ist sie eher klein, ist sie muskulös oder eher so dünn und zierlich und hat sie, es war ein Kampfspiel, wichtig, muss man dazu sagen, ein Kampfspiel, und hat sie irgendwie so große, imposante Waffen, ne? Das waren dann eben die Attribute, dass es eine starke Figur ist, so, ne? Und dann gab es eben diese beiden Kombis, ne? Also entweder eine schwache, sehr stark sexualisierte weibliche Figur oder mit stark sexualisierter Optik oder eben, ne? Also das konnte man ja dann mit vier Figuren alles kombinieren, so. Und dann haben sich die Leute, die eben dann das Ganze bewerten sollen, haben sich vier Videoclips angeschaut, wo diese Figuren vorgestellt werden. Es wird eine kurze Kampfszene gezeigt, dass man sieht, wie die kämpfen. Und dann konnten diese Leute ein Rating abgeben für diesen jeweiligen Charakter. So ein bisschen, wie nehmen sie das so wahr, wie stark die Figur ist, so mit Physical Power, ne? Finden sie so generell, wie der Charakter insgesamt dargestellt wird, auch wie feminin der Charakter dargestellt wird, ihrer Meinung nach, also wie feminin nehmen sie ihn wahr, ne? Und dann auch, wie viel Spaß sie hätten oder wie gerne sie jetzt den Charakter spielen würden.
Ja.
Und auch, wie, ob sie ihn wählen würden zum Spielen. So, und das Ergebnis, die Figuren mit den übertriebenen Körpermaßen, also große Brüste, kleine Taille und so weiter, wurden auch, das muss ja auch erstmal abgefragt werden, wurden als stark sexualisiert eingestuft von den Leuten. Okay, surprise, ne? Ja. Lustigerweise wurden die Figuren, die nicht nur so riesige Brüste hatten, sondern auch noch sehr, sehr stark waren, ne? Also starke Waffen hatten und muskulös waren, als noch sexualisierter eingestuft.
Aha. Also nichts damit. Eine Waffe macht dich also noch mehr sexy.
Ja, irgendwie anscheinend schon. Und das, das ist sehr witzig, weil das passt perfekt, meinte die Autorin der Studie zu einer anderen Theorie, der, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf, Fighting-Fuck-Toy-Theorie. Das wird leider echt schlimm, dass eben so Figuren, wenn sie dann irgendwie, also es ist einfach, weiß ich nicht, so sexuelle Fantasien, I don't know, wenn die Figur auch noch so richtig austeilen kann, ne, und dabei auch gut aussieht, das ist wichtig, dann ist sie einfach noch attraktiver.
So kann man es vielleicht zusammenfassen. Alle Actionheldenfilme, ne, spielen ja damit, oder?
Ja, genau, das hat man auch in der bei Filmen oft, ne? Also auch ganz witzig, das heißt, wenn Peach Bowser selbst in den Arsch treten würde, wäre sie vielleicht irgendwie noch beliebter oder noch attraktiver, könnte man sagen.
Fighting-Fuck-Toy-Theorie.
Fighting-Fuck-Toy-Theorie heißt es, ja.
Geil.
Genau, so, und jetzt kommt's, das ist das Schlimmste, welche Figur wird zum Spielen gewählt? Die Frau, also alle wählen die Figur, die am stärksten ist, und Frauen wählen eher die stark sexualisierte Figur. Und Männer, die eher weniger sexualisierte weibliche Figur. Also es sind immer weibliche Figuren gewesen, genau. Also Frauen entscheiden sich tatsächlich für die Bajonettfigur, sage ich mal. Und Männer für Hauptsache stark, aber eher nicht so große Brüste, wenn sie selber spielen müssen.
Warum?
Das ist jetzt so die Frage, ne? Darüber wird dann diskutiert in der Studie. Die Autorin meinte, es könnte sein, weil eben die Probanden auch gesagt haben, wenn die Figur jetzt irgendwie große Brüste hatte und eine schmale Taille und so, ne? Also wenn eben diese optischen Merkmale da waren, wurde sie gleichzeitig auch als femininer eingestuft. Und das heißt, Menschen, die sich oder weibliche Spielerinnen oder Menschen, die sich eher so als weiblich selber identifizieren, wählen dann vielleicht auch eher eine Figur, die weiblicher wirkt, ne? Das heißt, wenn riesige Brüste ein Attribut sind für weiblicher als kleine Brüste, dann wählst du eher die Figur mit den großen Brüsten, wenn du dich selber auch als Frau so siehst, auch wenn du selber vielleicht gar nicht Doppel-D hast.
Verstehe ich, bin aber schon wieder genervt.
Ja.
Also ich bin schon wieder genervt von unserer Gesellschaft, ne?
Ja,
habe ich schon wieder gar keinen Bock drauf.
Ja, aber was soll man machen, ne? Es ist halt.
Was soll man machen?
Es ist einfach total wichtig, dass es solche Studien gibt, ne? Weil es gibt natürlich schon lange die Kritik, warum Frauen oder warum diese weiblichen Figuren immer so übersexualisiert dargestellt werden müssen, ne? Und warum da der Fokus auch irgendwie wichtiger ist, also die Optik eher wichtiger ist als jetzt die Kampffähigkeiten oder was für Fähigkeiten die Figur auch immer braucht, ne? Und wir wollen, du hast es eben schon gesagt, ne? Die Männer werden natürlich auch gesehen, ne? Also männliche Figuren werden ja auch oft so dargestellt, ne? Du hast gesagt, mit, wie hast du es genannt? Standard
Schrankschönheit?
Standard Schrankschönheit, genau. Wird ja auch oft dargestellt. Es macht ja auch irgendwie, ist ja auch blöd, dass es gesellschaftlich da ist, so bewertet wird. Aber man muss da irgendwas machen, weil das Ganze füttert sich so gegenseitig. Ne? Also wenn solche Figuren die ganze Zeit auch repräsentiert werden, dann
Klar.
Gibt es ja ein bestimmtes Bild, was dann einfach immer weiter so fortgeht. Ja. Ja, man muss dazu sagen, es war ja ein Kampfspiel, ne? Vielleicht wäre es bei einem Spiel, wo es ein Zombie-Apokalypsen-Spiel, wo man sich eher verstecken muss und so, vielleicht wäre dann eher eine Figur gewählt worden, die ein bisschen unscheinbarer wirkt, ne? Und ein bisschen, weiß man nicht, ne? Aber das sind so die Grenzen.
Das ist dann die, mit der Hiding-Faktor.
Ja, genau. Vielleicht hätte man das eher. Aber es ist trotzdem, ich fand es trotzdem unglaublich, weil ich finde geil, dass solche Studien gemacht werden. Und obwohl die Figuren, das habe ich vielleicht eben gar nicht gesagt, natürlich wurde die stark sexualisierte weibliche Figur auch weniger gemocht. Also die wurde kritisiert. Klar. Und trotzdem
Ach, Sina, ich krieg echt schlechte Laune jetzt.
Ja, ich krieg da auch schlechte Laune von. Aber genau, ich wähle einfach immer die Figur, die am wenigsten irgendeinem Geschlecht entspricht. Ich wähle Yoshi.
Weißt du, was auch schlechte Laune macht? Kater zu haben.
Ein Kater haben.
Hagel. Kater haben. Kater haben. Und weißt du, welches Tier das nicht kennt? Orientalische Hornissen. Mit denen habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Sind ganz charmante Tiere. Total. Die sehen überhaupt nicht angsteinflößend.
Ja, trifft man auch oft in der Kneipe.
Aus. Ja, und wenn die dann auch noch Alkohol zu sich nehmen, absolute Schlägertypen. Fighting, wie hieß es nochmal? Toy West. Auf jeden Fall, diese asiatischen, die orientalischen Hornissen sind vielleicht das Tier der Welt, das Alkohol am besten verstoffwechseln kann und so viel saufen kann, wie es will. Und statt am nächsten Tag dann komplett fertig auf der Couch zu gammeln, wie wir, ist das für die Hornissen einfach gar kein Problem und sogar eher ein Treibstoff. Die kriegen da Kalorien raus und freuen sich über den Alkohol.
Krass.
Jetzt, okay. Kleines.
Die haben eine Leber aus Stahl.
So ungefähr. Nicht eine Leber, die haben einen Magen aus Stahl. Die haben nämlich da was drin, was denen dabei hilft.
Krass.
Jetzt wissen wir natürlich, ne, kleine Disclaimer, Alkohol ist nicht nur Fun, Fun, Fun. Wir finden das jetzt natürlich die nächsten 4 Minuten lustig. Es geht ja auch nur um Hornissen. Aber das nur mal kurz gesagt, wäre mir wichtig an der Stelle.
Mhm.
Forscher aus Tel Aviv haben sich das angeguckt und haben das in der Fachzeitschrift PNAS, wie spricht man das eigentlich richtig aus? PNAS.
Klingt auf jeden Fall seriöser als PNAS. Würdest du irgendeinen Artikel gern lesen, der in der PNAS steht und seriös sein soll? Habe ich in der PNAS gelesen.
Weil da einfach 2 Konsonanten aufeinander folgen. Ja. Ganz unangenehm.
Sprachwissenschaftlerin, Hashtag.
Hashtag. Auf jeden Fall können die irgendwie Alkohol halt auf Dauer super gut konsumieren und vergiften sich nicht und werden auch nicht krank. Und die können auch bis zu 80%igen Alkohol zu sich nehmen. Kein Problem. Also normalerweise bei uns normal, wo Säugetieren sind, so ab 4% merken wir es schon. Ne?
Mhm.
Also da ist schon was, ein Problem dann im Raum und im Magen und im Kopf und so. Man wusste schon, dass diese Hornissen Früchte fressen, die manchmal schon vergoren sind.
Ja.
Das machen ja mehrere Tiere.
Das gibt es auch in der Säugetierwelt, ne? Dass die
genau.
Videos von Schimpansen, die sich irgendwie diese Früchte reindrücken und dann irgendwie durch den Urwald torkeln und so.
Genau, genau. Oder auch irgendwelche Zedernwaldschwalben, die dann besoffen irgendwo gegenfliegen oder männliche Fruchtfliegen, die Alkohol konsumieren, wenn sie als Partner abgelehnt werden, gibt es auch. Also ne, es gibt für Tiere verschiedene Gründe, Alkohol zu konsumieren, aber bei denen ist es wohl vor allem, weil Alkohol halt auch kalorisch ist. Ne?
Ja.
Und warum das funktioniert, ist wegen Hefe, die in ihrem Bauch haben. Und es ist so eine, ich nenne es jetzt mal eine Art Symbiose, weil diese Hornissen spielen eine wichtige Rolle, dass sich diese Hefe verbreiten kann. Aber auf der anderen Seite können diese Hornissen aufgrund dieser Hefe eben den Alkohol, den diese Hefe in Früchten verursacht, wenn sie in die Früchte reinkommt, die lässt sie dann gären, wiederum sehr gut verstoffwechseln.
Mhm.
Und jetzt hat sich das Team genauer angeguckt und so ein paar Hornissen mal abgefüllt und geguckt, was denn da genau passiert. Die haben also ein Laborumfeld geschaffen und den Hornissen praktisch Absinth eingeflößt und haben dann gemerkt, so richtig besoffen werden die nicht. Nur kurz, wenn dann. Also einer hat beschrieben, ja, die liegen dann zwar so eine Zeit lang kurz mal auf dem Rücken, aber wenn man einmal hinguckt und wieder wegguckt, andersrum, wenn man einmal wegguckt und wieder hinguckt, machen sie einfach mit ihrem Nestbau weiter und sind dann irgendwie übelst chillig und haben gute Laune. Also das geht irgendwie ganz, ganz schnell und sie werden nicht aggressiver. Unsere Anfangsvorstellung von der betrunkenen Hornisse, ja, die zum Kneipenschläger wird, ist also völlig inkorrekt. Und im Vergleich leben sie auch nicht kürzer als andere, die keinen Alkohol zu sich nehmen. Ne? Also es scheint wirklich keine Langzeitschäden bei denen zu geben.
Mhm. Und das ist einfach wegen dieser Hefe im Magen?
Ja, also Hefe an sich hat sich halt überlegt. Also das ist natürlich sehr vermenschlicht, das zu sagen, dass Hefe sich das überlegt.
Das ist für mich super, genauso verstehe ich die Dinge.
Die Hefe, die kriegt im Winter kalte Füße.
Ja.
Die will da nicht leben. Das ist unangenehm draußen und die kann da auch nicht überleben. Und dann denkt sie sich, naja, wo könnte ich denn reingehen, wo es wärmer ist? So ein Hornissenmagen, prima.
Ja.
So, deswegen leben und vermehren die sich in den kleinen Bauchis von den Hornissen im Winter. So, und als Gegenleistung sozusagen kriegt die Wespe jetzt auch was Praktisches, nämlich die Möglichkeit, fermentierte Früchte zu verstoffwechseln und dadurch sehr viel Energie rauszukriegen. Und Wespen, die mehrere Kopien eines bestimmten Gens haben, das dann eben auch noch diese Alkoholtoleranz erlaubt, die hatten vermutlich jetzt evolutionär über die letzten Jahrmillionen Jahre Vorteile. Und deswegen haben sich die Wespen durchgesetzt, die stabile Alkoholkonsumenten sind.
Die diesen Hefedeal haben.
Diesen Hefedeal haben und eben dieses Gen. Und deswegen funktioniert das jetzt.
Ja, ist ja total geil.
Sehr faszinierend, was da in diesem Wespenmagen abgeht.
Das ist total geil. Also wieder Nachricht an Eneas. Wir brauchen kein Ibuprofen am Tag danach, wir brauchen Hefe am Tag davor, die wir irgendwie in den Magen reinbekommen.
Ja, aber dann hat man ja auch offensichtlich nicht so besonders, also, ne, Menschen trinken ja Alkohol nicht, damit sie Kalorien zu sich nehmen, sondern sie nehmen ja Alkohol aus anderen Gründen zu sich. Ne?
Ja,
so.
Aber ich
und wenn man dann diesen Effekt nicht mehr hat, ist halt die Frage so.
Aber es ist ja erstmal egal, aus welchen Gründen man das zu sich nimmt. Wir wollen ja einfach nur am nächsten Tag nicht den Kater haben. Und wenn die, ja. Ach so, aber man ist dann auch nicht so lange in diesem Gute-Laune-Zustand.
Ja, in diesem vermeintlichen Gute-Laune-Zustand.
Ja, in diesem vermeintlichen Gute-Laune-Zustand.
Ja, genau. Okay. Ich habe auf meiner tänzelnden Wissensreise in die Hornissen aber noch was Kleines gefunden, was ich auf jeden Fall noch mitbringen wollte. Mhm. Und zwar gibt es einen japanischen Hornissenschnaps, der sehr gruselig aussieht. Und zwar werden da asiatische, riesige Hornissen, manchmal auch Wespen, ertränkt in so klarem, destillierten, muss mir mit der Aussprache helfen, Shochu?
Shochu, ja, aber es sieht einfach aus wie eine riesige Suppe. Und die werden da irgendwie
eine riesige Suppe mit Hornissenkadavern.
Ja.
Und wenn die dann da drin ertrinken, das ist ein bisschen gruselig, dann lassen die ihr Gift raus in das, die Flüssigkeit. Das Ganze wird dann versiegelt in einem Container und stehen gelassen zum Fermentieren für ein paar Jahre, bis das Ganze dann so eine dunkle, orange-braune Farbe annimmt. Und dann wird es gesoffen.
Und dann passiert was? Schmeckt es einfach gut?
Es wird halt fermentiert. Fermentiert ist ja immer dann so leicht süßlich.
Ach so.
Gut, weiß ich nicht. Aber macht wahrscheinlich anders.
Ja, also man kriegt
vermeintlich lustig.
Man kriegt wahrscheinlich auch keinen Kater davon, aber vielleicht Durchfall.
Maybe, ja.
Also ich auf jeden Fall. Ich trinke das nicht.
Ja.
So, Julia, ich tänze jetzt noch ein bisschen durchs Internet.
Erfahren.
Also eigentlich will ich nicht, aber man kann sich dem ja irgendwie nicht entziehen, ne?
Ich jage ein bisschen durchs Internet auf dieser Autobahn der Daten. Mit meinem kleinen gelben Ford Ka mit Hagelschaden.
Aber kein Wespenschnaps dabei trinken, junge Dame.
Nee. Don't Wespenschnaps and drive.
Ich habe deswegen die ganze Zeit, weil ich eben auf zufälliger Artikel geklickt habe, hier parallel einfach auf meinem Laptop offen das Rivosh-Kloster, also in der tibetischen Stadt Kwamdo. Das passiert, wenn man durchs Internet tänzelt. So. Warum klickt jemand auf zufällige Artikel? Es ist einfach so random. Naja, macht es einfach, wenn ihr Spaß dran habt, Leute.
Ja,
und wir sehen
in
uns
der Zwischenzeit.
Woche.
Bis nächste Woche.
Tschö.
Redaktion Chris Eckert. Idee Christoph König.